gerade zum Beispiel junge Frauen, die vielleicht super ausgebildet sind und einen tollen Job haben, die sagen, nein, und ich habe überhaupt kein Problem mit einem Ehevertrag und ich will nichts von seinem Geld und ich liebe ihn wirklich und ich möchte, wenn wir uns trennen, dann will ich nichts von seinem Geld haben. Also ich wäre da ganz vorsichtig. Ich hold your horses, woman, ja.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Hallo meine Lieben, ich bin heute alleine, aber doch nicht ganz, denn ich habe eine wunderbare Gästin hier, Theresa Kamp, Scheidungsanwältin. Ja, wenn man zu dir kommt, steht die Eheform aus. Magst du mal erzählen, wo du deine, ich wollte vorhin schon im Off sagen Praxis, aber deine Kanzlei hast, wie du zu dem Thema Scheidungen gekommen bist, warum hast du dich darauf spezialisiert und herzlich willkommen natürlich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und dass wir über dieses für mich natürlich besonders spannende Thema sprechen können. Ich bin Scheidungsanwältin, wie du schon gesagt hast, oder Familienrechtsanwältin in Wien. Wir sind im 8. Wiener Gemeindebezirk und warum bin ich dazu gekommen, Scheidungsanwältin zu werden? Viele Leute sind ja da gleich ganz verwundert und sagen, um Gottes Willen, wie kannst du das machen? Das ist ja entsetzlich. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen auch aus ursprünglich persönlicher Betroffenheit vielleicht hineingekommen. Mhm. Ich habe mich selber auch schon in einer familienrechtlich schwierigen Lage gesehen vor vielen Jahren und habe da gemerkt eigentlich, wie wichtig es ist, dass man da gute rechtliche Unterstützung hat und habe mir dann überlegt, nachdem sich das alles Gott sei Dank gut gelöst und in Wohlgefallen aufgelöst hat, ich möchte eigentlich auch gern Menschen und natürlich auch besonders Frauen in so herausfordernden Situationen begleiten und unterstützen und ja, sie auch vielleicht ein Stück des Weges begleiten, wenn sie in einen neuen Lebensabschnitt hineinwachsen sozusagen.
Ja, voll schön irgendwie. Gleichzeitig auch der Abschluss von einem richtig großen Kapitel für die meisten. Die meisten in unserem Podcast schreiben uns immer, ja, sie wollen heiraten und Ehe. Und im Jahr 2023 wurden ja auch rund 37.000 Ehen geschlossen. Zumindest habe ich das so herausgefunden. Aber eben auch fast jede zweite Ehe wird geschieden. Also das Thema ist schon wichtig, sich vielleicht auch schon mal vor der Eheschließung damit auseinanderzusetzen. Was sagst du?
Ja, ich glaube auch, das wäre sehr wünschenswert. Also ich habe den Eindruck, dass eben das so ein romantisches Ideal nach wie vor ist, so das weiße Kleid oder irgendwie so dieser Hochzeitskuchen und dass sich aber viele Leute gar nicht so bewusst sind, dass die Ehe schon auch einfach ein waschechter Vertrag ist und eigentlich egal, ob man sich dann liebt oder nicht liebt, in 10 Jahren verheiratet ist man immer noch und man hat eben wirklich einen sehr, sehr weitreichenden Vertrag abgeschlossen und das fände ich super, wenn man am Standesamt vielleicht da auch ein bisschen eine rechtliche Information erhalten würde, dass man einmal eine Grundidee bekommt.
Mhm.
Ich habe den Eindruck, dass sich viele Leute mehr damit beschäftigen, welches Kleid oder wie sollen die Einladungen ausschauen und sich auf dieses Fest, ja, und das ist ja auch wunderschön, nicht, dass man sich dass man da sozusagen die Liebe feiert, aber ob die Liebe bleibt oder vergeht, der Vertrag ist jedenfalls da und das ist halt schon sehr weitreichend.
Ich habe mal jemanden sagen hören, heiraten ist leicht, scheiden lassen ist schwerer.
Ja, das stimmt, ja.
Also der österreichische Staat, also wurde mir so damals in dem Spruch gesagt, so macht es einen leicht zu heiraten, aber rauszukommen aus der Ehe hat schon seine Tücken.
Ja.
Vor allem, wenn auch Kinder involviert sind. Zu dem kommen wir heute auch noch. Aber ja, ich habe ein paar Fakten rausgesucht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich weder mit der Ehe noch dem Kleid noch der Scheidung so stark beschäftigt wie für diese Podcast-Folge. Aber ich bin auch sehr neugierig auf Sachen, weil ich glaube, das ist eben so, so ein wichtiges Thema. Die durchschnittliche Ehe dauert vor der Scheidung rund 10 Jahre. Hast du auch diese Erfahrung, dass so ab dem 5., 10. Ehejahr sich die Leute eher scheiden lassen? Oder sagst du, vom 1. bis zum 100. Jahr ist alles dabei?
Naja, tatsächlich glaube ich, dass ich da so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung habe, weil ich beschäftige mich ja den ganzen Tag ausschließlich mit Scheidungen oder mit solchen Themen. Und ich habe tatsächlich eben sehr unterschiedliche Klienten und Klientinnen, die einerseits sehr kurz, aber auch schon sehr, sehr lange, also auch über 20 Jahre, teilweise 30 Jahre verheiratet sind. Mhm. Also mein Eindruck ist, dass die Gründe der Scheidung oder warum sich Leute scheiden lassen, je nach Länge oder Dauer der Beziehung so ein bisschen unterschiedlich sind. Also wenn man sich nach einer ganz kurzen Ehe mit vielleicht sehr kleinen Kindern scheiden lässt, dann sind da oft schon sehr gravierende Gründe, die, weiß ich nicht, wie Gewalt oder Untreue oder das eine einfach wirklich den anderen verlässt, da, wenn man so zwischen 10 und 15 Jahren, da ist es dann halt oft so, dass sich einfach die Interessen auseinanderentwickeln oder man sich so entliebt. Und nach 20 Jahren oder 30 Jahren habe ich halt oft den Eindruck, es gibt da keine, oft gibt es da gar keine großen Dramen, sondern irgendwie habe ich den Eindruck, manchmal denken sich Menschen, das kann ja jetzt wohl noch nicht alles gewesen sein. Und das Einfachste ist es natürlich, irgendwie den Partner oder die Partnerin auszutauschen, anstatt sich irgendwie mit vielleicht anderen inneren Themen zu beschäftigen. Und ja, da gibt es so Wellen von Scheidungen, kommt mir vor. Ja.
Du hast etwas sehr, sehr Wichtiges angesprochen. Den Partner oder die Partnerin austauschen ist oft ein einfaches Tool. Ich mache ja die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Und da sagt man, dass oft den Paaren, die Kinder haben, die dann Flügel geworden sind, sind draußen, fehlt ein gemeinsames Ziel und die haben nicht mehr das gemeinsame Wertesystem Familie erhalten. Und dass da oft auch eben Trennungen passieren und das ist ein Punkt, an dem man ja arbeiten kann, wenn man möchte. Aber wie du gesagt hast, es ist ja natürlich einfacher, im Außen was zu ändern, als die vielleicht die innere Einstellung.
Ja, und ich glaube auch, dass wir halt manchmal so auch so ein bisschen so diese Vorstellung haben oder den Wunsch, der andere oder die andere muss mich glücklich machen oder ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Und das ist vielleicht in der ersten Verliebtheitsphase, in den ersten paar Jahren, kann man das übertünchen oder dann ist alles irgendwie aufregend und neu und dann hat man immer wieder eben, so wie du gesagt hast, neue Ziele, neue Etappen. Zuerst verlobt man sich, dann heiratet man, dann kriegt man ein Kind, dann weiß ich nicht, baut man ein Haus. Und irgendwann, wenn dann so diese, so wie du sagst, diese Ziele sozusagen einem so ein bisschen ausgehen, dann kommt eine Leere und dann wird es eigentlich darum gehen, sich vielleicht innerlich ein bisschen weiterzuentwickeln, aber kannst natürlich auch in eine neue Liebe stürzen und dann wieder die romantische Phase und ganz viel Sex und so mit einem anderen Menschen erleben.
Es ist ja vielleicht auch dann die Ehe schon ein bisschen eingeschlafen. Also ja, es gibt ja viele Gründe, warum man sich scheiden lassen kann und auch ist ja voll auch legitim. Die Scheidungen sind ja auch keine Ausnahme mehr, sind ja eigentlich ein fester Bestandteil unserer Lebensrealität geworden. Aber ich habe da ein paar Begriffe gefunden und da habe ich mir auch gedacht, so, what the fuck, was ist eine einvernehmliche Scheidung? Weil da habe ich gesehen, es sind die meisten Scheidungen einvernehmlich. Was bedeutet das? Und erspare ich mir da Stress?
Ja, es kommt so ein bisschen darauf an. Also es ist tatsächlich schon so, dass fast, ich glaube, zwischen 80% und 85% der Scheidungen in Österreich dann letztlich einvernehmlich ablaufen. Es ist aber ein bisschen irreführend. Ja.
Letztlich, okay.
Genau, ja, weil sozusagen oft, was man nämlich in dieser Statistik nicht sieht, ist, dass teilweise diese einvernehmlichen Scheidungen gar nicht so einvernehmlich beginnen, sondern vielleicht trotzdem mit einer Scheidungsklage oder einem jahrelang dauernden gerichtlichen Streit mit ganz vielen Verhandlungen, gerichtlich und außergerichtlich, und man sich dann letztlich irgendwann einigt. Ja. Das heißt, einvernehmlich ist vielleicht da so ein bisschen ein Euphemismus. Und für eine einvernehmliche Scheidung muss man sich nämlich auch auf ganz hübsch viel einigen. Ja. Also das ist gar nicht so leicht zu einem Zeitpunkt, wo man den anderen vielleicht dorthin wünscht, wo der Pfeffer wächst.
Das hast du nett und schön gesagt. Aber bevor wir zur einvernehmlichen Scheidung eigentlich kommen, also ich meine, wenn man sich da so hin entwickelt, was sind die ersten Steps? Okay, meine Ehe steht vorm Aus, was tue ich dann? Ich meine, es ist mal wahrscheinlich viele Fragezeichen. Man wird wahrscheinlich mal googeln, Scheidungsanwalt, Scheidungsanwältin in deinem Fall. Und dann den ersten Anruf, die erste E-Mail tätigen.
Ja, tatsächlich ist es so, man sollte schon ein bisschen vorher anfangen. Ja, weil ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man sich jetzt Frauen und Ehe oder Frauen und Scheidungswunsch anschaut, dann ich erlebe das, dass ganz viele Frauen, die zu mir kommen in die Kanzlei, gar nicht wirklich wissen, was ist überhaupt in ihrer Familie finanzielle Sache. Das heißt, Frauen tendieren dazu, das darf man so gar nicht sagen, aber aus meiner Erfahrung, ich habe das halt schon häufig erlebt, dass oft Männer mehr verdienen als Frauen und Frauen aber gar nicht genau wissen, was ist an Geld überhaupt da, was verdient mein Ehemann, was haben wir für Kosten, ja, wie hoch ist der Kredit, was zahlen wir an Strom, was sind die Ersparnisse, wo sind die, hat mein Mann Konten im Ausland, gibt es da vielleicht irgendwelche Aktien, Kryptowährungen, gibt es ein Sparbuch, gibt es Gold? Oft ist Frauen gar nicht bewusst, was an Geld da ist und das ist ein riesengroßes Problem. Deshalb würde ich raten, als allerersten Schritt, sich ein ganz umfassendes Bild zu verschaffen. Und wenn der andere vielleicht noch gar nicht so genau weiß, dass man sich mit dem Gedanken Scheidung trägt, schon sehr aufmerksam durch die Welt zu gehen, mit offenen Augen, würde ich sagen. Und beispielsweise Dokumente und Unterlagen, die vielleicht zu Hause noch irgendwo zugänglich sind, so wie zum Beispiel Lohnzettel, irgendwie Kreditunterlagen, Auszüge, Kontoauszüge, irgendwelche Unterlagen über Ersparnisse, alles, was sozusagen werthaltig sein könnte, in irgendeiner Form zu sichern, zu kopieren, zu fotografieren und an einem anderen Ort aufzubewahren. Mhm. Weil aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn so einmal ein bisschen so in Richtung Scheidung geht, dass solche Unterlagen als das Erste sind, was verschwindet. Also diese Ordner sind dann weg und Wissen ist Macht. Und grundsätzlich gilt zwar schon, dass gemeinsames Geld oder das, was man sich aufgebaut hat während der Ehe, aufgeteilt wird. Aber wenn ich nicht weiß, was da ist, dann wird es vielleicht nicht aufgeteilt.
Du sagst etwas, was ein großes Anliegen von meiner Seite ist. Ich bin ja eine kleine Sparmaus und eine kleine Finanzmaus, wie man so schön sagt. Wir haben auch dazu mal eine Podcast-Folge gemacht, wie man zum Beispiel anfängt mit den Finanzen. Ich war ja schockiert darüber, wie ich mal auf meinen Instagram-Kanal gefragt habe, hey, wer führt eigentlich ein Haushaltsbuch und wisst ihr Bescheid? Und es ist eigentlich sehr wenig, vor allem leider eben auch mehr Frauen, die sich nicht mit diesem Thema wirklich beschäftigen wollen. Und ich finde, für sich selbst auch, aber vor allem, wenn man in einem Vertrag wie der Ehe drinnen ist, ist es so wichtig, den Überblick zu haben, weil ich weiß es von einer sehr nahestehenden Person, die hat nämlich die Schulden ihres Mannes übernehmen müssen auch zum Teil, was halt auch schwierig war. Ich meine, das war ein anderer Fall, aber die waren verheiratet, er ist verstorben. Sie hat die Schulden dann bekommen und wusste bis zu dem Punkt nicht einmal, dass ihr Mann Schulden hat.
Ja, und das deswegen, ist natürlich wenn man schwierig.
Und dann finde ich immer sehr wichtig, dass man sich da absichert und auch genau schaut und nichts unterschreibt, was man vielleicht nicht weiß.
Ja, das ist ganz wichtig. Also das sollte man überhaupt, also mit sowas nichts unterschreibt, wo man nicht ganz sicher ist. Ja, also ich rate grundsätzlich davon ab, irgendwelche Bürgschaften zu unterschreiben oder sozusagen eben für fremde Schulden irgendwie zu bürgen oder zu haften. Also wenn man zum Beispiel, ich versuche das immer so darzustellen, wenn man jetzt für ein Auto mit unterschreibt vom Freund, dann wird man für dieses Auto immer noch zahlen, wenn er mit der neuen Freundin schon drinnen sitzt. Und deswegen, man sollte Verträge sehr ernst nehmen. Und gerade wenn es ums Geld geht, ist es dann manchmal im Nachhinein nicht mehr ganz so lustig.
Ja. Eine Frage, die vielleicht auch viele beschäftigt da draußen, wie lange dauert so eine durchschnittliche Scheidung? Wie viel Zeit muss ich da einplanen? Was muss ich auch geldtechnisch investieren? Weil eine Scheidung ist nicht günstig.
Naja, also es ist so, dass man in Österreich für eine Scheidung nicht unbedingt einen Anwalt oder eine Anwältin braucht. Das heißt, man kann sich auch ohne anwaltliche Hilfe scheiden lassen. Ich würde schon auf jeden Fall empfehlen, dass man eine anwaltliche Beratung in Anspruch nimmt. Das heißt jetzt nicht, dass man dann vielleicht das ganze Verfahren mit anwaltlicher Unterstützung machen muss, aber die eigenen Rechte zu kennen oder sich über die rechtliche Situation informieren zu lassen, ist für mich oder aus meiner Sicht schon sehr wichtig, gerade weil eine Scheidung auch weitreichende Konsequenzen, was zum Beispiel Pension, sozialversicherungsrechtliche Sachen oder auch wenn man vielleicht später in eine Notlage gerät oder so. Also es ist schon sehr wichtig zu wissen, was steht mir zu und worauf sollte ich Acht geben? Und zu deiner Frage, wie lange dauert es? Das ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten, weil wenn ich mich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin einig bin, dann geht es ganz schnell. Ja? Also dann kann ich einen Termin für eine einvernehmliche Scheidung sicher innerhalb weniger Wochen, maximal Monate bekommen und gehe dann zu Gericht und habe sozusagen einen gemeinsamen Termin, der vielleicht eine halbe Stunde dauert und dann bin ich geschieden. Also das ist möglich, nur oft ist halt sozusagen die Herausforderung, die eine Einigung zu finden. Weil wenn ich eine einvernehmliche Scheidung möchte, dann muss ich mich einerseits darauf einigen, dass ich mich überhaupt scheiden lassen möchte, was schon einmal nicht immer so ist, dass beide sich zur gleichen Zeit scheiden lassen wollen.
Da hake ich kurz ein. Darf man sozusagen Einspruch erheben gegen das, wenn der eine sagt, ich möchte mich nicht scheiden lassen, kann man da was machen?
Ich brauche ja gar nicht einen Einspruch erheben, ich brauche nur sagen, nein, ich möchte nicht. Das reicht, ja. Deswegen, es ist eben so schwierig, ja, sich eben, das ist das, was du vorher schon angesprochen hast, zu heiraten ist sehr leicht, sich scheiden zu lassen ist nicht leicht, vor allem, wenn es nicht beide gleichzeitig wollen.
Jetzt sind wir beim Einvernehmlich, das ist dieses Thema, was wir vorhin hatten, das was bis zur Einvernehmlichen dauert vielleicht.
Genau, weil die Ehe ist eben ein Vertrag, der sehr schwer aufzulösen ist, also auflösungsfeindlich ist. Ich kann ihn vor allem dann auflösen, wenn es beide wollen. Und wenn es nicht beide wollen, dann muss ich vor Gericht gehen und klagen und dem Gericht zum Beispiel sagen, na, mein Ehe Ehemann oder meine Ehefrau, die haben sich so gemein verhalten, die waren so böse zu mir, dass ich es jetzt einfach nicht mehr aushalte, mit dieser Person verheiratet zu sein, weil durch dieses Verhalten vom anderen, das war so arg, dass es unsere Ehe unwiderruflich zerrüttet hat.
Ah ja, also wenn jemand zum Beispiel betrogen hat.
Genau, also es gibt sozusagen im Gesetz einige Beispiele für schwere Eheverfehlungen. Das ist zum Beispiel Untreue, Gewalt oder wenn ich dem anderen schweres seelisches Leid zufüge, dann und wenn sozusagen, also sagen wir mal, mein Mann hat sich jetzt seiner Sekretärin zugewandt und möchte sich doch lieber mit der treffen als mit mir und hat mit der vielleicht eine sexuelle Beziehung begonnen, dann kann ich sagen, na, das ist für mich so arg, das habe ich jetzt herausgefunden, das hat mich so gekränkt, ich kann mir jetzt einfach nicht mehr vorstellen, weiter mit ihm verheiratet zu sein, weil das ist einfach für mich ein Dealbreaker, das ist ein No-Go. Dann kann ich ihm vorschlagen, dass er sich zu den Konditionen, die mir gut gefallen würden, mit mir einvernehmlich scheiden lässt. Und wenn er sagt nein, dann kann ich nur zu Gericht gehen und sagen, ich mache jetzt eine Scheidungsklage und möchte eben, dass das Gericht auf Basis von dieser schweren Eheverfehlung, die mein Mann gemacht hat, die Scheidung auflöst und ausspricht, dass mein Mann überwiegend schuld ist an der Scheidung.
Okay.
Aber eben, um auf das Thema der Einvernehmlichen zurückzukommen, ich muss mich einmal darauf einigen, wir wollen uns scheiden lassen. Das ist schon einmal die erste Herausforderung.
Okay.
Und dann muss ich mich noch auf die wesentlichen Scheidungsfolgen einigen. Das heißt, ich muss mich einigen, was soll mit unserem, unter Anführungszeichen, gemeinsamen Vermögen passieren? Soll einer von beiden nach der Scheidung Unterhalt vom anderen bekommen? Achtung, nicht Kindesunterhalt, sondern Ehegattenunterhalt. Also soll die Mann vom, der Mann von der Frau oder die Frau vom Mann Unterhalt bekommen? Und wenn ich gemeinsame Kinder habe, dann muss ich mir auch noch überlegen, was mache ich mit der Obsorge, mit dem Kontaktrecht und dem Kindesunterhalt. Und man sieht, das sind ganz schön viele Sachen, auf die ich mich einigen muss.
Ja, das ist a lot. Also ich meine, es ist einem ja irgendwo bewusst hoffentlich, aber es ist einem auch nicht so bewusst, als wenn man es nochmal hört. Weil ich meine, zum Beispiel das mit dem Ehegattenunterhalt. Auch ein wirklich tolles Wort.
Ja, ja.
Klingt ein bisschen alt. Aber der Ehegattenunterhalt, der steht jeden Person zu, die sich scheiden lässt? Theoretisch?
Nein. Also das ist ja, das ist schon einmal die erste Überraschung, dass eben Leute zu mir zum Beispiel in die Kanzlei kommen und sagen, ich habe mich entliebt, ich möchte mit meinem Partner, mit meiner Partnerin nicht mehr zusammen sein, ich habe irgendwie keine Lust mehr. Und dann frage ich sie, naja, und ist Ihre Frau oder Ihr Mann, sind die einverstanden mit der Scheidung? Und dann sagen die, nein, aber ich möchte mich scheiden lassen. Und dann ist schon einmal das erste Unangenehme, dass man den Leuten sagen muss, naja, aber nur weil sie raus wollen, ist das halt nicht, und sie können ihrer anderen besseren Hälfte nichts vorwerfen, ist das vielleicht kein ausreichender Grund. Zum Ehegattenunterhalt, ja, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, der Begriff. Es gibt so diesen Mythos, dass Frauen zum Beispiel nach der Scheidung immer Unterhalt bekommen. Ja, schön wär's. Also so ist es nicht, sondern wir haben in Österreich eben das Verschuldensprinzip als eines der wenigen europäischen Länder. Das bedeutet, dass der Unterhalt nach der Scheidung maßgeblich daran geknüpft ist, wer ist schuld am Scheitern der Ehe. Das bedeutet, als Frau, ja, kriege ich vor allem dann Unterhalt nach der Scheidung, wenn der Ehemann schuld ist und wesentlich mehr verdient als ich.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja die Frage, kam auch von unseren Lauschis, ich habe weniger Strich mehr verdient als mein Ex, was steht mir jetzt zu? Das heißt, wenn die Person nicht die, ich sage jetzt ein sehr klassisches Bild, wir gehen wieder von Mann und der Sekretärin aus, er hat die Ehe verschuldet, das heißt, und die Frau war jetzt wieder auch sehr in einem alten Klischeebild gesprochen, Hausfrau, steht ja definitiv der Ehegattenunterhalt zu.
Ja, also eben entweder sie kann sich mit dem Mann einigen im Rahmen der einvernehmlichen Scheidung, er denkt sich, ja puh, das werde ich eh verlieren, das Verfahren, ich zahle lieber den Unterhalt, den sie möchte oder der sich errechnen würde. Das muss man nämlich auch sagen, bei einer einvernehmlichen Scheidung wird natürlich die rechtliche Situation eingepreist, ja, in die Verhandlungen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, na gut, mein Mandant, meine Mandantin, die ist immer fremdgegangen mit dem Nachbar schon seit Jahren und dann werde ich natürlich ganz anders verhandeln, werde sagen, ja, natürlich können wir uns vorstellen, da finanzielle Zugeständnisse zu machen, nicht, als wenn ich auf der anderen Seite bin und sozusagen die bessere Hand habe. Ja. Das heißt, entweder man kann sich einigen oder wenn jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel, der Mann hat eben die Affäre mit seiner Sekretärin, die Frau war Hausfrau, hat vielleicht 3 Kinder und der sagt, na, nichts gibt's, weil du bist eh schuld und warst immer faul und hättest ja arbeiten können und so. Mhm. Dann hat die Frau die Möglichkeit, eben diese Scheidungsklage zu machen und dem Gericht zu sagen, na, jetzt hat er da die Sekretärin, ich habe zum Beispiel Beweise dafür, ein Detektivbericht oder Fotos oder Screenshots oder so. Und wenn das Gericht dann wirklich auch zum Schluss kommt, ja, der Mann hatte diese oder hat diese Affäre und die ist auch der Grund dafür, dass die Ehe jetzt zerstört ist, dann wird das Gericht sozusagen das überwiegende Verschulden des Mannes aussprechen und dann, wenn der Mann auch noch mehr verdient, eben ja in unserem Beispiel, dann kann die Frau auch nach der Ehe noch von ihm Unterhalt verlangen und das unbefristet in den meisten Fällen. Also es ist eine sehr lange Zeit.
Wow, also passt auf, wer sich da bindet. Ich habe jetzt ein sehr aus dem Leben gegriffenes Beispiel, weil ich habe einen anderen Fall aus meinem ferneren Bekanntenkreis. Da ist sie die, die besser verdient hat. Sie hat aber 40 Stunden gearbeitet. Ihr Mann hat sich für Teilzeit entschieden und sie wollte die Scheidung. Er hat aber nur deswegen weniger verdient, weil er Teilzeit ist. Steht ihm dann eigentlich sozusagen Unterhalt zu, weil er hat das damals behauptet. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist gerichtlich, das muss ich dazu sagen. Aber ich habe das damals einen interessanten Fall gefunden, weil ich mir dann gedacht habe, bei hochgerechnet würde der ja gleich verdienen.
Naja, eben Unterhalt zustehen, nur aufgrund unterschiedlicher Einkommensverhältnisse, ist ja eh nicht. Das heißt, eben entweder, also Unterhalt steht ja vor allem dann zu, wenn eine Seite schuld ist und wesentlich mehr verdient. Mhm. So, und jetzt in deinem Beispiel gehen wir mal davon aus, deine weiter entfernte Bekannte wäre wirklich jetzt schuld gewesen am Scheitern der Ehe, dann hätte er sich wahrscheinlich trotzdem die Frage gefallen lassen müssen, na ja, aber warum arbeitest du denn nur Teilzeit? Weil, ich meine, wenn jetzt jemand beispielsweise sich überlegt, na ja, ich möchte aber nur 10 Stunden in der Woche als Zahnarzt arbeiten und den Rest der Zeit möchte ich nämlich gerne Stand-Up-Paddeltrainer sein oder irgendwie in der Sonne liegen, dann…
Oder golfen.
Oder golfen, genau, ja. Dann wird es nicht zulasten seiner Lieben gehen können oder zum Beispiel hat diese Person beispielsweise Kinder, für die sie unterhaltspflichtig ist, der Zahnarzt in unserem Beispiel, dann wird er sich das eben gefallen lassen müssen, dass man sagt, na, aber du könntest aber auch Vollzeit arbeiten, lieber Zahnarzt, weil du hast ja auch Kinder und bist für die unterhaltspflichtig.
Aha. Also das heißt, dieses wer mehr oder weniger verdient, ist gar nicht so wichtig, wie wer dir Schuld. Frage.
Ja, die Kombination macht's. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es muss eben die andere Person schuld sein und mehr verdienen. Weil wenn nämlich die weniger verdienende Person schuld ist, dann wird sich trotzdem kein Unterhalt errechnen. Mhm. Da gibt es nämlich so eine gewisse Berechnungsformel. Und wenn sozusagen die Person, wenn beide Ehepartner gleich viel verdienen beispielsweise, dann errechnet sich gar kein Unterhalt, auch wenn eine Person schuld ist. Das heißt, ich brauche einerseits das Verschulden und andererseits noch muss der andere wesentlich mehr verdienen.
Okay. Das sind wirklich wichtige Informationen. Das wusste ich zum Beispiel nämlich gar nicht. Also ich habe mir damals nur gedacht so, ich hoffe, sie muss diesen Mann nicht noch Unterhalt zahlen. Das ist ja die Hölle. Also da war ich echt so, man entscheidet sich ja schon selbst, für wie viele Stunden man noch arbeiten möchte und wenn es halt nicht im Ermessen von Erziehung ist oder so. Dann gemeinsames Geld oder Eigentum. Das ist die große Frage. Ich meine, ich weiß die Antwort, was bei der Frage ist, aber ich habe zum Beispiel geerbt, bekommt mein Ex jetzt die Hälfte? Da habe ich mal gehört, nein, weil alles, was du erbst, darfst du behalten. Aber wenn wir gemeinsam ein Haus kaufen, wird es wieder aufgeteilt, oder? Ist das korrekt?
Ja, also du sprichst ja ganz viele sehr wichtige und sehr spannende Dinge an.
Dann dröseln wir es runter mal mit dem Eigentum. Beginnen wir beim Eigentum.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel anfängt bei den Ersparnissen, weil ich habe das ist nämlich wirklich aus meiner Erfahrung nach eines der häufigsten Missverständnisse. Die Leute kommen zu mir und sind ganz gute Dinge und gehen aus meiner Kanzlei basserstaunt und entsetzt weg. Das tut mir immer leid, ja. Aber ich komme halt nicht umhin, ihnen irgendwie die rechtliche Situation zu erklären. Und zwar ist das ein ganz weit verbreitetes Missverständnis. Also sagen wir mal, 2 Personen heiraten. Mhm. Und sagen wir mal, Person A oder sagen wir die Frau in unserem Beispiel hat verdient sehr gut. Und kann sich jedes Monat einen gewissen Betrag wegsparen von ihrem eigenen verdienten Geld, das sie während der Ehe verdient. Dann denkt sie sich, wow, super, der Mann, der wirtschaftet nicht besonders gut, der haut alles auf den Kopf, der geht viel Golf spielen und hat irgendwie anderen teuren Hobbys und lebt schnell, aber die Frau, die ist eine brave, die ist eine sparsame sozusagen.
Keine Sparmaus.
Eine Sparmaus, genau. Und die spart sich jedes Monat, sagen wir jetzt mal 2000 Euro weg, der hat ein Sparbuch und da freut sie sich und schaut immer wieder drauf und denkt sich, wow,
hat sie viel gespart,
genau, in unserem Beispiel jetzt, ja. Und dann denkt sie sich, wow, das ist ja super, da liegen jetzt schon 50.000 Euro drauf.
Ja.
Das hat sie alles während aufrechter Ehe von ihrem eigenen Geld wohlgemerkt auf dieses Sparbuch gespart. Dann sind die Leute ganz unglücklich mit mir, wenn ich ihnen erkläre, dass man im Falle einer Scheidung diese 50.000 Euro hälftig aufteilen muss.
Ich halte mich gerade fest. Das heißt, mein Sparmaus-Dasein sollte ich weiterhin ohne Ehe führen, weil…
Ja, also es kann eben für eine Person eine Ehe ein wirklich gutes wirtschaftliches Investment sein. Also vor allem für die Person, die weniger sparsam ist als die andere.
Ja.
Natürlich ist es auch wieder so, ja, dass, deswegen habe ich gesagt, es ist auch so wichtig, über solche Dinge Bescheid zu wissen.
Ich hoffe, mein Freund hört diese Folge nicht und ich bin mir sicher, wenn ich danach einen Ring am Finger habe, kenne ich böse Absichten dahinter. Nein, so böse darf man ja nicht denken, aber es ist echt, also das wusste ich nicht.
Nein, also es wissen eben ganz viele nicht, dass alles, was man sozusagen, ja, also die Idee, und das ist ja grundsätzlich auch eine sinnvolle Idee vom Gesetzgeber, alles, was sozusagen während der Ehe gemeinsam geschaffen wird oder alles, was man, also eheliche Errungenschaften, wie es so schön heißt, werden aufgeteilt. Aber gemeinsame Ersparnisse, da ist dieses Wort gemeinsam, wird das sehr locker verwendet, weil auch wenn sich einer anspart, gilt es als eheliche Errungenschaft. Ja.
Was sind mit Schulden, die in der Ehe passiert, wenn es nur einer hat, die werden nicht aufgeteilt?
Genau, werden nicht aufgeteilt. Also grundsätzlich ist es so bei Schulden, jeder behält seine Schulden, außer es sind gemeinsame Schulden. Das heißt, wenn ich mich jetzt Kredit oder wenn ich, wenn sozusagen diese Schulden wegen der gemeinsamen Wohnzimmereinrichtung sind, dann werde ich die natürlich mir auch aufteilen müssen im Falle einer Scheidung. Aber wenn jetzt der eine, weiß ich nicht, zur Admiral geht und dann dort sehr viel Geld verspielt, dann muss nicht dafür die Ehefrau einstehen.
Okay, gut. Also das ist zumindest, da kann man sich zumindest sicher sein, dass das nicht passiert, dass man die Schulden dafür zahlen muss. Aber zum Beispiel den Kredit muss man einfach zusammen dann weiter abzahlen, egal. Weil du vorhin auch das Beispiel mit dem Auto und der neuen Freundin hattest. Das heißt, wenn man sich das gemeinsam angeschafft hat und er bekommt's.
Ja, das mit dem Kredit, das ist wirklich, da muss man sehr aufpassen, weil der Bank grundsätzlich ist es ja egal, ob ich mich mit meinem zweiten Kreditpartner sozusagen gut oder schlecht verstehe. Ja. Das heißt, der Vertrag ist mit der Bank und ob die Bank mich rauslässt aus dem Vertrag oder aus der Haftung, nur weil ich mich scheiden lasse, ist sehr fraglich. Das heißt, das sollte man immer vorher abklären. Mhm. Beispielsweise, das ist ganz häufig, dass Leute gemeinsam einen Kredit für ein Haus aufnehmen, ja, weil oft kriegt man ja alleine gar nicht so einen hohen Kredit. Und dann ist es aber wichtig, wenn man sich jetzt überlegt, im Falle einer Scheidung übernimmt einer zum Beispiel das Haus, was macht man dann mit dem Kredit? Schafft man es, und das sollte man sich unbedingt vor der Scheidung überlegen, schafft man es, dass
oder
die Bank…
Oder vom Kauf.
Ja, oder das wäre natürlich das Beste. Ja. Aber gut. Ja, also schafft man sozusagen, dass die Bank einen rauslässt? Oder wie kann man das sonst, ja, also das irgendwie wäre das wichtig, dass man das vorher klärt.
Es ist ja auch schon bei Wohnungen so. Also ich habe jetzt das nicht bei einer Ehe erlebt, aber zum Beispiel dieses Paar war zusammen. Sie haben sich für eine gemeinsame Wohnung entschieden. Diese Wohnung war weit über den allein, also wenn das, meine Freundin konnte sich das finanziell nicht wirklich alleine leisten. Und der Freund ist einfach ausgezogen und sie kam aus dem Wohnungsmietvertrag nicht raus. Weil auch das ist ein Vertrag, der auf eigentlich beide gelaufen ist. Und sie haben gesagt, so, naja, was, da stehen sie beide drinnen, sie müssen sich drum kümmern, das Geld muss einfach kommen, sonst, ja. Und da war sie aber dann auch alleine, weil ihr Freund hat da, also dann schon Ex-Freund, ist untergetaucht sozusagen.
Ja, das ist natürlich ein besonderer Glücksgriff, sowas. Ja,
da freut man sich total, wenn man solche Männer im Leben hat. Aber da muss man einfach vorsichtig sein. Vielleicht schon vor sich einen Plan fassen, wie man damit umgeht oder…
Ja, also eben gerade was so Eigentum betrifft, ist es halt besonders, ich meine, ist es halt schwierig, ja. Die wenigsten Leute können sich jetzt irgendwie ein Haus oder eine Wohnung Cash kaufen, verständlicherweise. Ja. Aber also bei einer, zu sagen, eine Scheidung ist eine, ich habe immer gehört, eine Scheidung ist eine systematische Vermögensvernichtung. Also das würde ich jetzt so vielleicht nicht unterschreiben. Aber was man schon sagen muss, ist, dass bei einer Scheidung plötzlich, es kommt ja nicht zu einer magischen Geldvermehrung, ja, sondern ich muss plötzlich mit genau dem gleichen Geld, was vorher schon da war, nicht einen Haushalt bespielen, sondern zwei. Ich brauche plötzlich zwei Waschmaschinen, ich brauche zwei Fernseher, zweimal Sofa und zweimal zwei Kinderzimmer. Mhm. Und das Gleiche mit dem Geld, was vorher schon da war. Und das ist oft vielen nicht so bewusst, ja, dass man sich da schon…
Ja, irgendwie machst du mir gerade die Ehe schlechter.
Naja, vielleicht. Ich glaube, also ich persönlich finde schon, dass die Ehe eine gute Sache ist. Und ich finde auch die Ehe schon eine schöne Idee, dass man sich so, ja, ne, dass man sich so füreinander entscheidet, nicht? Und dass man auch das was gewisses Verbindliches schafft. Weil wenn man ja in einer Lebensgemeinschaft, wenn zwei am Sofa sitzen am Samstagabend und der eine sagt, du weißt irgendwie ich finde es jetzt nicht mehr so toll mit dir, ich möchte die Beziehung gern beenden, dann ist sie am Samstagabend beendet. Und bei einer Ehe ist es so, das gleiche Beispiel, ein Paar sitzt am Samstagabend am Sofa und der Ehemann sagt, du, ich fühle es jetzt irgendwie nicht mehr, dann ist man am Sonntag genau gleich verheiratet wie am Samstag. Und die ganzen gegenseitigen Verpflichtungen, dass man eben auch finanziell für den anderen da sein muss, insbesondere während aufrechter Ehe, die hat man halt immer noch. Und ich finde, die Ehe ist schon sicher nicht das beste Instrument, jetzt um zum Beispiel Frauen abzusichern, aber es ist halt jetzt eines, das wir haben. Und ich finde noch, eine Ehe ist noch besser als keine Ehe. Weil ich habe zum Beispiel immer wieder auch so Situationen in der Kanzlei, wo Frauen in einer Lebensgemeinschaft sind für sehr lange Zeit und vielleicht da auch gemeinsame Kinder haben und sich denken, ach, ich bin jetzt schon seit 15 Jahren mit diesem Mann in einer Beziehung, das muss doch jetzt eh die gleichen Regeln haben wie die Ehe. Und nein, es hat überhaupt nicht die gleichen Regeln und es gelten auch diese Schutzmechanismen für den wirtschaftlich Schwächeren überhaupt nicht in einer Lebensgemeinschaft. Also, dass man zum Beispiel, ja, mal, jetzt sagen wir mal, wir denken uns, Hausnummer, eine Frau und ein Mann leben zusammen in Lebensgemeinschaft, sie sind nicht verheiratet, sie haben drei Kinder. Mhm. Die Frau hat ihren gut bezahlten Job für ein paar Jahre aufgegeben und hat dann Teilzeit gearbeitet und hat das Geld, das sie so verdient hat, sie hat gut verdient, aber sie hat auch drei Kinder und hat halt das Leben gezahlt, das Essen gekauft, die Winterschuhe für die Kinder, den Kindergarten.
Und die Geschenke.
Die Geschenke. Das bleibt
oft an Frauen hängen.
Genau, ja. Also sie haben nicht nur alles organisiert, sondern sie hat es auch gekauft. Und es geht ja nicht schlecht, weil der Mann verdient auch sehr gut in der Zeit und der zahlt mit seinem Gehalt oder mit dem, was er verdient, nämlich immer Kredite für Eigentumswohnungen ab. Die laufen auf seinen Namen und nach einiger Zeit, also nach 15 Jahren, sagt der Mann, du, ich will jetzt eigentlich mich doch irgendwie anders verwirklichen und ich würde mir irgendwie sehr wünschen, dass du jetzt ausziehst aus meiner Wohnung. Es ist übrigens meine Wohnung und die Frau kommt dann zu einer Anwältin und sagt, das kann doch jetzt nicht sein und was habe ich denn jetzt für Ansprüche? Und man muss ja sagen, sie haben leider jetzt nicht so viele Sachen auf ihrer Seite. Sie haben, das sind seine Wohnungen, die lauten nur auf seinen Namen. Es hat er alles gezahlt und sie haben sich eigentlich jetzt wirtschaftlich nichts gemeinsam angeschafft. Und da denke ich mir, das wäre viel besser gewesen. Diese Frau wäre verheiratet gewesen, genau. Weil dann hätte sie nämlich an seinem Vermögenszuwachs, also an diesen Eigentumswohnungen, die er sich ja schön mit seinem Gehalt den Kredit gezahlt hat, während sie den ganzen Rest gezahlt hat fürs Leben, da hätte sie dann mitpartizipiert und so hat sie halt nichts.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt für die Ehe. Ein Punkt für die Ehe ist ja in meinen Augen immer so, wenn der eine oder andere stirbt oder im Krankenhaus ist, weil da hat man ja auch mehr Rechte als Ehepartner, Partnerin.
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Also das wäre so meine, warum ich in eine Ehe eingehen würde, weil ich mir denke, es wäre das Schlimmste der Welt, wenn meinem Partner was passiert und ich könnte zum Beispiel nicht ins Krankenhaus rein oder so.
Ja, ob das dann wirklich so heiß gekocht wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, das müssten ja auch schon besondere i-Tüpfelchenreiter sein, nicht? Weil man sagt, da liegt einer im Sterben und die Lebensgefährtin, die lassen wir jetzt einmal sicherheitshalber nicht dazu, nicht? Aber
es wird dir gesagt, also dir wird auch als Partnerin, wenn jemand im Krankenhaus ist, im Koma zum Beispiel gesagt, das nur für Familie und nahe Angehörige. Also es ist halt schwierig gewesen.
Also ich möchte jetzt da nichts Blödes sagen, aber das kommt mir schon sehr blöd vor.
Also es ist auch sehr blöd. Also ich glaube, mit Lebensgemeinschaft könnte man es ja eh umgehen. Aber ich kenne nämlich auch ein geschiedenes Paar, was aufgrund dessen wieder geheiratet hat.
Meinst du vielleicht eine eingetragene Partnerschaft jetzt?
Ja.
Weißt du, weil das ist nämlich übrigens auch ein ganz weit verbreitetes Missverständnis.
Ja.
Viele Leute kommen zu mir und sagen, wir wollen irgendwie unsere Beziehung auf eine nächste Stufe heben und wir wollen aber irgendwie
Level up,
ja genau. Aber wir wollen so diese alte Ehe, das wollen wir nicht. Das ist uns irgendwie unsympathisch und wir waren auch nie so kirchlich und deshalb wollen wir jetzt das Coole, das Neue, wir wollen die eingetragene Partnerschaft, weil das ist ja auch so quasi eine Eheleid. Und da muss ich sagen, nein, also meine lieben Freunde, also bitte nicht, die Ehe und die eingetragene Partnerschaft sind plus minus exactly the same. Ja.
Sehr gut.
Man hat im Wesentlichen das Gesetz genommen und Copy-Paste gemacht. Es gibt ganz kleine Ausnahmen und ganz kleine Unterschiede. Aber das, was sozusagen, was die Leute oft nicht wollen, ja, nämlich sozusagen, dass man gemeinsam eben Vermögen bildet, also dass man Ersparnisse aufteilen muss oder so, das ist bei einer eingetragenen Partnerschaft das Gleiche. Und der Unterhalt ist auch, also wenn man eben, es gibt nach wie vor, also ist auch das Verschulden und da gab es eine Zeit lang irgendwie so die Idee, in einer eingetragenen Partnerschaft muss man nicht treu sein und da kann man sexuell frei sein und das ist leider auch nicht der Fall.
Also. Ja, also wenn ihr einen Ehevertrag habt oder eine eingetragene Partnerschaft, dann bitte seid treu, außer in Absprachen, lasst euch das vielleicht auch noch irgendwie unterschreiben.
Ja, du wirst lachen, aber es gibt wirklich viele Leute, die wollen sich gerne, die wollen gerne sexuelle Freiheit vereinbaren und da muss man sagen, also Achtung, aber das geht leider nicht, ja. Also in Österreich, es gibt ja auch Leute, die eben Eheverträge abschließen und da würden sie das auch schon mal total gerne hineinschreiben, dass man eben sexuell nicht treu sein muss, aber da kann man in Österreich nicht verbindlich vereinbaren.
Aber das finde ich jetzt eine interessante, weil ich muss ja dazu sagen, ich habe ja sehr viel auch in der queeren Szene zu tun und wir haben viele Kontakte auch und da ist ja zum Beispiel auch das Beziehungskonzept offene Beziehung, polyamoröse Beziehung auch weit verbreitender als jetzt durchschnittlich in einer heterosexuellen Beziehung, aber das kann man dann, wenn man sich dann in eine eingetragene Partnerschaft das machen möchte, muss man sich das schon überlegen, weil wenn der andere dann auf einmal sagt, so, ja, mir hat das doch nicht die ganze Zeit gepasst, ist die Schuldfrage ja wieder da.
Die Schuldfrage ist natürlich da, also das ist also was zum Beispiel schon wichtig ist zu wissen, also angenommen, ja, ich bin jetzt verheiratet oder eingetragene Partnerschaft, ist ja egal und ich mache mir jetzt aus mit meinem, sagen wir mal, mein Ehemann geht, weiß nicht, ein Semester und arbeitet woanders oder ist auf Erasmus oder so oder… Mhm. Ja, ist eben eine Zeit lang nicht da vielleicht und ich mache mir aus, du kannst machen, was du möchtest und ich mache, was ich möchte, dann gilt diese Vereinbarung, solange es beide wollen. Sprich, es ist jetzt kein verbindlicher Vertrag, weil es kann jede Seite immer sofort wieder sagen, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt wieder zu einer eben monogamen Zweierbeziehung zurückkehren und wenn ich dann weiterhin eben nicht monogam lebe, sondern weiß ich nicht, mich außerehelich sozusagen treffe und vergnüge, dann kann das wieder eine Eheverfehlung sein. Aber für den Zeitraum, wo es beide, quasi beide damit einverstanden sind, kann das zumindest keine Eheverfehlung darstellen.
Okay. Wir haben noch die Erbsache noch nicht geklärt, bevor wir nämlich zum Thema Kinder kommen. Was ist, wenn man in der Ehe was erbt?
Ah ja.
Gehört das dann nur mir oder muss ich das auch aufteilen?
Das gehört nur dir. Also es ist eben so, dass, wie gesagt, die Idee ist, dass man eheliche Errungenschaften aufteilt, also das, was man sich gemeinsam aufbaut. Habe ich etwas schon vor der Ehe, bringe ich das sozusagen mit in die Ehe oder bekomme ich etwas während der Ehe von dritter Seite geschenkt oder erbe ich etwas, gehört es nur mir.
Ja.
Das wird nicht aufgeteilt. Weil man eben sagt, naja, das ist ja nicht jetzt irgendwie auf eine gemeinsame Anstrengung oder auf irgendeine eben eine Leistung während der Ehe zurückzuführen. Das ist ein Geschenk, das habe ich von dritter Seite bekommen und da ist sozusagen nicht einzusehen, warum das aufgeteilt werden soll.
Und die Geschenke vom Mann oder Frau?
Ja, das ist wieder anders.
Ah ja, weil ich wollte gerade anhaken, das ist ja doch super, sich einfach immer sagen,
ja,
schenk mir bitte ein bisschen Schmuck.
Das ist,
und man hortet so hinterrücks die Diamantringe. Nein, ja.
Also Geschenke von Unter-Ehepartnern sind wieder ein bisschen anders zu beurteilen, aber das ist recht kompliziert, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen.
Okay.
Aber zu deiner Frage, also wenn ich jetzt von der Urstrumpftante während der Ehe eine Wohnung erbe, dann gehört diese Wohnung mir und dann ist diese Wohnung auch im Fall einer Scheidung nicht aufzuteilen.
Ja, gut.
Ja.
Dann haben wir das auf jeden Fall geklärt. Jetzt gehen wir zu dem heikelsten Thema wahrscheinlich bei Scheidungen, wenn Kinder involviert sind.
Ja, das ist schwierig, ja.
Wie ist das da mit dem, also wissen die Leute schon, wie sie das mit dem Sorgerecht regeln wollen oder was ist so deine Erfahrung aus der Kanzlei?
Also ich habe das Gefühl, dass ganz oft Leute eben auch da ein bisschen unrealistische Vorstellungen haben oder eine Seite wünscht sich zum Beispiel die alleinige Absage, weil der andere Partner, weil der irgendwas macht, weil das, was ihm oder ihr nicht so zum Gesicht gestanden ist. Also der Regelfall in Österreich mittlerweile ist schon die gemeinsame Absage und wenn Ehepartner verheiratet sind, dann haben sie auch automatisch die gemeinsame Absage und im Fall einer Scheidung, also entweder kann man sich einigen bei einer einvernehmlichen Scheidung oder wenn man sich nicht einigen kann, dann wird das Gericht entscheiden. Also wenn damit wirklich eine Seite die alleinige Absage bekommt, da braucht es schon sehr gravierende Gründe. Also da muss es sozusagen eine Gefährdung für das Kind geben von einer Person. Also zum Beispiel, diese Person ist irgendwie, macht eben Dinge, die ganz schlecht sind für das Kind oder ist, weiß ich nicht.
Nimmt Drogen,
ja.
Ist gewalttätig.
Genau, Gewalt ist auf jeden Fall ein wesentlicher Grund. Und da kann es natürlich auch relevant sein, ob ein Ehemann ist gewalttätig seiner Frau gegenüber, dann ist das für die Absage auch relevant, selbst wenn sich die Gewalt nicht direkt gegen das Kind richtet. Aber es ist natürlich mittlerweile Gott sei Dank bei Gericht angekommen, dass es für Kinder auch sehr, sehr schlecht ist, wenn sie miterleben müssen, dass man ihrer Mama oder dass man eben der Mama Gewalt antut. Mhm. Also da in solchen Fällen kann eine gemeinsame Absage nicht aufrecht bleiben. Aber im Normalfall, sagen wir jetzt, ist quasi, man versteht sich halt nicht mehr gut und beide sind irgendwie angefressen aufeinander, und es sind aber beide eigentlich für sich gute Eltern. Sie sind vielleicht schlechte Ehemänner oder schlechte Ehefrauen, aber nicht schlechte Eltern, dann ist die gemeinsame Absage. Aber die Absage hat auch nicht unbedingt was zu tun damit, wann sehe ich das Kind. Also man glaubt immer.
Ich wollte nämlich gerade nachfragen.
Ja, weil man glaubt immer, ja, wer die Absage hat, der sozusagen, bei dem lebt das Kind, das ist nicht automatisch so. Also. Die Absage sozusagen ist so der rechtliche Übermantel, aber das eigentlich Relevante ist das Kontaktrecht. Ja, das Kontaktrecht sagt nämlich, wann betreut wer die Kinder. Also
das kann man sich fix ausmachen.
Das kann man sich, im besten Fall kann man sich es eben ausmachen und muss das Gericht das nicht entscheiden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Ja? Also entweder man hat so dieses, ja, jedes zweite Wochenende sind die Kinder beim Papa oder man hat eben, man kann das ganz individuell gestalten. Manche machen das jetzt auch, dass man sagt, man betreut die Kinder gleichteilig. Also zum Beispiel eine Woche sind die Kinder bei der Mama, eine Woche sind die Kinder beim Papa. Mhm. Da ist es schon auch wichtig zu wissen, dass sozusagen auch der Kindesunterhalt direkt verknüpft ist, auch mit dem Kontaktrecht. Also
ich wollte gerade nämlich fragen, weil Alimente nennt man das so?
Ja, also ja. Kindesunterhalt, Alimente, ja, genau. Ja.
Wenn dies gleich aufgeteilt ist, gibt es dann Alimente oder nicht?
Grundsätzlich gibt es dann keine Alimente mehr, außer es gibt sehr, sehr große Einkommensunterschiede zwischen den Eltern. Dann gibt es so einen kleinen Differenzunterhalt, aber der fällt jetzt nicht wirklich ins Gewicht. Und also das muss man sich halt eben überlegen, was ist da das Beste für die Kinder, weil erfahrungsgemäß ist es schon manchmal so, dass zum Beispiel jetzt vor der Scheidung vielleicht, ich sag's jetzt einfach mal politisch unkorrekt, vielleicht die Väter nicht immer 50-50 involviert sind, sondern oft ist es so, dass die Frauen noch mehr der Betreuung übernehmen, ganz ehrlich. Und
ist einfach Fakt.
Es ist einfach wirklich oft so, ja. Und die Männer dann aber bei der Scheidung 50-50 wollen, es drängt sich manchmal, nicht immer, aber manchmal schon so ein bisschen der Eindruck auf, dass es auch mit dem Kindesunterhalt zusammenhängen könnte. Mhm. Weil wenn man nämlich eben die Kinder 50-50 betreut, dann fällt der eben oft weg oder ist eben ganz, ganz gering. Und wenn ich aber jetzt für drei Kinder Kindesunterhalt zahlen muss, weil die Kinder vielleicht hauptsächlich bei der Mama wohnen, das läppert sich schon.
Ja. Die Alimente, also das Geld ist ja berechnet an dem Verdienst, oder?
Das orientiert sich einerseits am Alter der Kinder und andererseits auch an dem, was die Person, die eben Kindesunterhalt oder Alimente zahlen muss, verdient, genau. Mhm. Also zum Beispiel, das ist zwischen 16% und 22% vom monatlichen Einkommen vom Unterhaltszahler. Also 16% und 22%, warum sind diese Unterschiede? Also bei einem kleinen Kind, also zum Beispiel sagen wir bei einem 4-jährigen Kind sind es 16% und bei einem, weiß ich nicht, ab 15-jährigen Kind sind es 22%. Also je älter das Kind ist, desto mehr, weil man sagt, naja gut, ein großes Kind braucht doch mehr als ein kleines Kind.
Das stimmt. Also ich meine, klamottenmäßig vielleicht kommt auf die Wachstumsschübe immer an, aber prinzipiell ist es ja, ja, kommt ja viel dazu, Schulrasen etc.
Es gibt auch eine Luxusgrenze, das ist auch wichtig zu wissen.
Ah, wisst ihr, hoch
das? Also das ist gedeckelt, ja, das ist auch wieder relevant, das kommt auch wieder aufs Alter an. Aber es ist so jetzt wie, weiß ich nicht, was man in den amerikanischen Medien nur so gehört hat, so Britney Spears zahlt $30,000 pro Kind Unterhalt im Monat, also sowas gibt es in Österreich nicht. Mhm. Es ist eben gedeckelt und ja, also…
Gibt es da eine Summe?
Also es ändert sich jedes Jahr so ein bisschen, aber nur so, dass man ein Gefühl bekommt. Ich glaube jetzt aktuell für ein Kind, ich nagel es mich jetzt nicht ganz genau fest an den Zahlen, aber ich glaube jetzt für ein Kind, das unter 6 Jahre alt ist, ist aktuell, glaube ich, die Luxusgrenze bei 700 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht, da hüpft man jetzt auch nicht gerade, macht man keine großen Sprünge.
Ja, aber gut zu wissen, wo die Grenzen liegen.
Ja, das ist halt für ein sehr kleines Kind jetzt, also das ist dann natürlich schon mehr, aber es ist jetzt eben weit davon, also es ist oft, habe ich das schon gehört, dass Leute sagen, na und man möchte nicht das Luxusleben der Frau finanzieren, also ganz ehrlich, also…
Von 700 Euro das Luxusleben zeigst du mir bitte.
Genau, ja, also das…
also ja. Luxus beginnt, glaube ich, erst so ab 700 Euro, dass wenn man für etwas zahlen muss, dann fängt es schon an, dass man sagt, okay, es ist vielleicht in einer teureren Boutique, aber so richtige Luxusgegenstände beginnen eher, wenn du noch eine Null dranhängst.
Ja, vor allem, es ist auch ein Wahnsinn, was Kinder kosten. Ich meine, allein irgendwie Kindergarten, Winterkleidung, so Windeln, es ist alles irgendwie Betreuung.
Alleine ist, genau, also ich meine, ja, es ist a lot. Also Kinder kosten sehr, sehr viel. Gibt es ja mal, irgendwer hat mal so die Zahl in den Raum geworfen, 200.000 Euro muss man für ein Kind rechnen insgesamt?
Ich habe das auch schon mal gehört, dass quasi ein Kind zu haben ist so, wie wenn man ein Haus baut.
Ja, bei der momentanen Inflation sehr teuer.
Ja.
Aber ich habe da jetzt eine Frage, was tun, wenn mein Ex mit mir nicht redet, aber wir das gemeinsame Sorgerecht haben?
Wird ja, das ist schwierig.
Vom Gericht gehandelt, wie das abgeht oder…
Naja, Eltern sollten sich gerade, was jetzt die wichtigen Belange im Leben eines Kindes betrifft, natürlich austauschen können, mhm, weil es ist so, wenn jetzt beide das Sorgerecht haben, mhm, dann haben beide nach außen hin 100% des Sorgerechts. Was heißt das? Das heißt, dass jeder zum Beispiel, wenn jetzt eine Person, ein Elternteil, sagen wir, der Papa geht mit dem Kind zum Kinderarzt, mhm, dann reicht das aus, wenn der Papa dort sagt, ja, ich möchte, dass sie das Kind impfen, sage ich jetzt mal irgendwas, ja.
Ja.
Da muss er dort nicht die Zustimmung von der Mama nachweisen. Weil eben es ist nicht 50% Obsorge, sondern jeder hat 100%.
Ja.
Aber natürlich wäre es wünschenswert, und das ist auch so die Idee vom Gesetz, dass sich die Eltern zu Hause, bevor sie zum Arzt gehen, schon absprechen. Naja, soll man jetzt das Kind impfen lassen, soll man es nicht impfen lassen oder soll es die Schule sein oder die Schule?
In Österreich wirklich wenig geimpft wird, bitte lasst die Kinder impfen. Entschuldigung, da muss ich jetzt kurz hier aus einem medizinischen Background sprechen.
Es ist ganz häufig Streitthema. Ja,
also ich kann es mir vorstellen.
Gerade rund um diese Corona-Geschichte und so, das wäre ganz schwierig.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, aber ich bin pro Impfen, deswegen möchte ich das hier noch einmal deklariert haben, dass es schon einen wichtigen Aspekt hat, vor allem bei Krankheiten, die sich gut schon eigentlich ausgebessert haben, dass es nicht mehr existiert, ist es wichtig, dass man da nachdenkt. Egal. Kommen wir zurück. Ich wollte dich da auch gar nicht unterbrechen, es ist nur bei mir ein sehr heikles Thema deswegen.
Nein, es ist auch eben ein sehr, sehr konfliktbelastetes Thema und das ist halt auch ganz schwierig, da zum Beispiel einen Kompromiss zu finden.
Weil du bist entweder geimpft oder nicht.
Genau, du bist entweder geimpft oder nicht. Und wenn ein Elternteil sagt, unbedingt impfen, und einer sagt, auf keinen Fall impfen, nur über meine Leiche, ja, dann ist es schwierig, nicht? Weil du kannst das Kind nicht halb impfen. Ja, aber jedenfalls was mache ich jetzt, wenn ich, um deine Frage zu beantworten, wenn der Ex mit mir nicht spricht und wir haben das gemeinsame Sorgerecht, ja, es ist blöd. Ja. Ich meine, ob das jetzt ausreicht, also es ist schon so, dass man für eine gemeinsame Obsorge eine gewisse Kommunikations- und Kooperationsbasis, wie das immer so schön in Urteilen heißt, also in gerichtlichen Beschlüssen oder so steht. Was mache ich jetzt? In der Praxis es kommt darauf an, wie sehr bin ich wirklich beschwert dadurch, weil, wie gesagt, ich würde immer wieder das Gespräch anbieten und würde halt sagen, ich würde jetzt diese Schule wichtig finden, was sagst du dazu? Ich würde dich einladen, lass uns gemeinsam eine Entscheidung finden. Na, wenn er sich dann nicht meldet und gar nichts dazu sagt, dann melde ich das Kind halt an in der Schule, nicht?
Aber jetzt hake ich da jetzt mal an. Wenn wir sagen, okay, weil wir zum Beispiel bei der Kinderbetreuung gibt es ja von bis privat, öffentlich etc. Wenn mein Ehepartner sagt, weil ihm ist das wichtig, dass das auf eine Privatschule geht, aber ich mir das eigentlich finanziell nicht leisten kann, gibt es da Möglichkeiten zu sagen, ja, nein, wenn ich, aber er möchte das?
Du meinst jetzt der Ex-Partner?
Ja. Also so, wir haben beide das Sorgerecht für das Kind.
Weil du gesagt hast, der Ehepartner. Du
also
meinst wahrscheinlich
Ex-Ehemann sozusagen.
Ja, naja, wenn ich sage, wenn du sagst, du möchtest das Lycée, das weiß nicht, dann Tausende im Monat kostet, dann wirst du es zahlen müssen, weil, also vielleicht habe ich gar nicht unbedingt was gegen diese Schule, aber ich kann halt die Kosten nicht zahlen.
Also man muss dann nicht 50-50 machen.
Nein. Ich meine, wie soll ich das machen? Das geht halt nicht, ja. Gerade beim Thema Privatschule oder Privatkindergarten, da ist es entweder man einigt sich darauf, wenn beide Eltern das wollen, dann ist eine Möglichkeit, dass man es zum Beispiel hälftig zahlt. Aber wenn das nur ein Elternteil möchte, wenn der Vater des Kindes bildet sich ein, das Kind muss jetzt in Sacré-Cœur oder ich weiß es nicht, oder die American School oder so, Vienna Business School, dann muss er das zahlen, weil sonst geht es halt dort nicht hin. Weil es ist, Entschuldigung, woher soll das dann die Mutter nehmen? Nicht?
Also das Sorgerecht, nur wenn man es gemeinsam zu 100% hat, gibt mich in keine Verpflichtung, was dazu.
Nein. Und es ist eben auch so, wenn man sich zum Beispiel jetzt über das Thema Schulwahl beispielsweise jetzt gar nicht einigen kann, ja, und es eben nicht so dieser zwar blöde Fall ist, wo der Vater sich nicht meldet und nicht redet, aber es dann zumindest nicht stört. Ich meine, das ist auch blöd, aber dann kann ich immerhin machen, was ich will, nicht, wenn er sich gar nicht meldet. Aber wenn es da wirklich Streit gibt und ich sage, du, ich finde jetzt die und die Schule ganz toll und er sagt, nein, um Gottes Willen, das ist entsetzlich und ich will nur die und die Schule, dann kann man auch im schlimmsten Fall, wenn man sich gar nicht einigen kann, das Gericht bitten, diese Entscheidung zu treffen.
Okay. Ich merke schon, wir würden eigentlich ewig reden können. Ich muss aber zu meiner letzten Frage. Ja. Und die ist die Frage, die mich eigentlich am meisten interessiert.
Da bin ich aber gespannt.
Und zwar, gibt es die Möglichkeit, einen Ehevertrag in Österreich aufzusetzen? Und ist der wirklich gültig? Weil ich habe da so viele Sachen schon gehört. Von wegen Eheverträge sind nicht gültig, man kann das nicht, es gilt trotzdem das Eherecht, so wie es geschrieben ist im Gesetz, man kann das nicht umgehen. Du hast das heute auch schon ein paar Mal mit den sexuellen Freiheiten, aber es gibt anscheinend Eheverträge. Wie weit sind die wirklich, greifen die und macht das Sinn?
Ja, also es gibt Eheverträge in Österreich und die kann man auch sozusagen wirksam abschließen. Also zum Beispiel kann man das in Form eines Notariatsaktes machen. Das heißt, dass das eben vor einem Notar, vor einer Notarin erklärt wird. Das stärkt schon einmal den Vertrag. Ist ein Ehevertrag sinnvoll, ist wieder eine andere Frage. Also kann man, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht.
Ja, weil es ist ein bisschen so, Eheverträge haben nur die Stars und die Reichen. Aber jetzt sage ich ja mal, wenn wir das mit dem Thema Sparen eheverträglich reinschreiben, zum Beispiel Sparmaus Leonie möchte nicht für ihren zukünftigen Ehemann, dass das aufgeteilt wird, was er sich anspart, wäre das zum Beispiel rechtens?
Ja, also ich meine, das ist immer so, wenn man Juristen etwas fragt, dann sagen sie ganz gerne, das kommt drauf an. Ja, also es kommt drauf an. Ich meine, ganz grundsätzlich, ich verstehe das, was du meinst. Diese Idee ist auch eine total nachvollziehbare. Ich muss halt aus der Praxis sagen, ich bemerke schon, dass Eheverträge fast immer, oder ich kann jetzt einfach sagen, immer bis jetzt, vom wirtschaftlich stärkeren Teil forciert werden. Und wer ist der wirtschaftlich stärkere Teil? Es sind in Österreich Männer. Frauen verdienen nach wie vor weniger als Männer.
Nicht in jeder Beziehung.
Nicht in jeder Beziehung, ja.
Deswegen
das stimmt.
Frage ich hier auch sehr gut nach.
Ja, ich verstehe es.
Es ist eine kleine Eigeninteresse. Ja.
Also es ist so, grundsätzlich eben, wie gesagt, ich finde Eheverträge sind nicht von Haus aus abzulehnen. Aber was man nicht unbedingt machen sollte, ist in einem Ehevertrag auf sein eigenes Leben verzichten, weil erstens einmal hält das wahrscheinlich eh nicht, also auf beiden Seiten, wenn ein Ehevertrag zu unfair ist und einen Teil wirklich quasi gröblich benachteiligt, dann wird der vielleicht angepasst oder wird vielleicht gar nicht so in der Form halten. Und was man halt auch, also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass halt gerade zum Beispiel junge Frauen, die vielleicht super ausgebildet sind und einen tollen Job haben, die sagen, nein, und ich habe überhaupt kein Problem mit einem Ehevertrag und ich will nichts von seinem Geld und ich liebe ihn wirklich und ich möchte, wenn wir uns trennen, dann will ich nichts von seinem Geld haben. Also ich wäre da ganz vorsichtig. Ich würde, hold your horses, woman, ja. Also ich finde, das Leben ist Veränderung und man weiß nie, wie es so kommt und es kann halt sein, dass Wahrheiten, die Mitte 30 vielleicht stimmen, Mitte 50 anders sind. Ja. Und es kann halt sein.
Vor allem mit Kindern.
Genau, es kann sein, dass man Kinder bekommt, es kann sein, dass man umzieht, es kann sein, dass man den Ehemann immer sehr unterstützt hat und einen dann mit 3 Kindern doch verlässt, eben für die Sekretärin. Und dann denkt man sich.
Die armen Sekretärin.
Diese Sekretärinnen immer, ja, man sieht schon, es ist ein bisschen, ich bin da geschädigt. Nein, aber.
Es ist aber leider ein Klischee, was sich erfüllt.
Ja, in der Praxis. Immer wieder ja, muss man sagen. Nein, aber es ist eben so, wenn ich jetzt dann mit 35 mir gedacht habe, ja, das kommt mir eigentlich fair vor. Jeder behält seins. Ich behalte meine Ersparnisse, er behält seine Ersparnisse. Dann ist das klingt mit Mitte 30 oder vielleicht Ende 20 oder so, das klingt nach einer total tollen Idee. Aber was man dann nicht bedenkt ist, dass die Person, die vielleicht eine Zeit lang aussteigt mit Kindern oder die vielleicht dann nicht Vollzeit arbeitet, sondern vielleicht Teilzeit, obwohl sie eine super Ausbildung hat, dass die natürlich viel weniger Möglichkeiten hat, Ersparnisse zu bilden, als der andere, der Vollzeit arbeitet. Und dann beißt mich das. Ja,
ja. Ich denke mir, es ist auf jeden Fall, ich aus meiner Perspektive, ich bin der finanziell besser abgesichertere Part, weil ich der Sparmaus bin. Das liegt auch daran, dass ich ja einfach mir auch eine größere Ausbildung leisten möchte. Und deswegen denke ich an solche Dinge. Aber du hast schon recht, man weiß ja nie, was in 10, 15, 20 Jahren wäre. Aber kann man den dann nachjustieren, theoretisch? Also wenn man sagt, okay, jetzt aber ist es gerade, wir haben, ich sage jetzt mal grob gesagt, wir haben ja eh noch keine Kinder, jetzt möchte ich das aber so handhaben, falls die Ehe in Brüche geht, dann hat man Kinder und dann kann man sagen, hey, aber ich möchte das nachjustiert haben, weil wir haben jetzt Kinder und mir ist das wichtig.
Ja, Klammer auf, wenn es beide wollen.
Das wollte ich nämlich fragen. Ja. Was ist nämlich mit der, sage ich jetzt mal, der reiche Mann mit der sexy Sekretärin schon im Hintergrund sich denkt, naja, wir ändern das sicher.
Nein, natürlich nicht. Warum sollte der das ändern? Nicht?
Ja, ja.
Und das ist natürlich eben so mit einem Vertrag. Ein Vertrag ist grundsätzlich zweiseitig. Was heißt das? Ich kann ihn nur ändern, wenn es beide wollen. Und beide wollen es natürlich dann, wenn der Himmel nicht mehr voller Geigen hängt, nicht mehr ändern. Ja. Weil dann denke ich mir, ich will eh raus. Warum sollte ich das jetzt ändern? Ich ändere das jetzt doch nicht zu meinen Ungunsten. Ich will ja jetzt raus. Also das ist dann gar nicht so leicht. Also ich finde, man sollte sich, also ich finde einen Ehevertrag mit einem Ehevertrag aus Frauensicht, ich sage jetzt einmal mit dieser klassischen, mit dem häufigsten Fall, dass eben doch Männer meistens mehr verdienen, Frauen häufiger sich um die Kinder mehr kümmern. Mhm. Ich gehe jetzt mal von diesem Klassischen, weil das ist halt einfach etwas, was ich jeden Tag sehe, in der Kanzlei.
Du darfst es ruhig sagen, es ist einfach die Realität in Österreich.
Es ist die Realität in Österreich. Nein.
In gar keinem Bereich.
Wir sind leider, oder ich will es gar nicht werten, aber Österreich ist ein konservatives Land nach wie vor und Frauen übernehmen den Hauptteil der Care-Arbeit und Frauen haben in Österreich nicht das Geld, sondern die Männer haben das in der Beziehung. Es ist, man kann sagen, das will ich nicht, das finde ich scheiße, blöd.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, du darfst fluchen, ich fluche hier ständig.
Aber es ist halt, ich muss der Realität ins Auge sehen. Das heißt, würde ich jetzt als Anwältin einer Frau raten, einen Ehevertrag abzuschließen? Jein. Wenn ich etwas richtig Gutes für mich rausverhandeln kann, ja, natürlich, voll super. Wenn dieser Ehevertrag hauptsächlich dazu dienen soll, jeder behält seines und jeder hat, da, also niemand kriegt irgendwas vom anderen, würde ich sagen, auf gar keinen Fall, mach das überhaupt nicht. Warum solltest du das machen? Also, wenn ich hineinverhandeln kann, wenn ich jetzt Kinder habe, dann kriege ich automatisch 10 Jahre Unterhalt oder ich kriege Unterhalt, bis das jüngste Kind 18 ist mit einem gewissen Prozentsatz zum Beispiel. Natürlich finde ich eine großartige Sache, unbedingt. Aber in der Praxis werden Eheverträge dazu abgeschlossen, um den wirtschaftlich Stärkeren abzusichern und nicht um Leuten etwas zuzugestehen, sondern um Rechte zu beschneiden, die in Österreich sonst bestehen würden. Und da sage ich,
Vorsicht.
Vorsicht. Ich schließe doch, also bei Verzichten, die weit in die Zukunft reichen, sehr vorsichtig sein. Also ich verzichte auch nicht auf mein eigenes Leben. Warum soll ich das machen?
Ja, ich finde es interessant, weil ich habe eine Freundin, die hat geheiratet und die hat sich sehr gut abgesichert. Die hat, abgesehen davon, dass sie arbeitet nicht, weil sie auch 2 Kinder jetzt schon haben, sie hat sich, ihrem Ehemann zahlt ihre Pension. Muss sie auch voll zahlen. Also hat sie sich ausgehandelt, als ob sie Vollzeit arbeiten würde. Mhm. Plus sie hat Firmenanteile von seiner eigenen Firma.
Ja, super.
Und ich habe irgendwann mal mit ihr über das Thema geredet. Du bist da so in diese Ehe reingegangen. Ich stelle es mir, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich, seit ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe, ich auch ein bisschen Bedenken, was Ehe betrifft, weil mich vertraglich gesehen. Und sie war so, nein, ich habe mich da richtig gut abgesichert. Ich mache mir da keine Sorgen, weil er muss so und so viel zahlen. Kinder, bis sie 18 sind, muss er mir das zahlen.
Ja, super.
Und ich war dann so, Vielleicht sollte ich Ihren Ehevertrag anschauen.
Ja.
Aber ja, es ist ein spannendes Feld. Aber können zum Beispiel Eheverträge auch als nichtig gelten, wenn sie ganz, also ich meine, was wäre zum Beispiel, österreichisches Recht gilt ja trotzdem. Also ich meine, man kann ja nicht irgendwas erfinden.
Genau, nein, man kann nicht irgendwas erfinden. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also man kann sich nicht, also ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt, so geht es auch nicht. Ja? Also man sagt, also die so Wesenselemente der Ehe sollen nicht ausgehöhlt werden. Also so quasi, jetzt aus salopp sage ich mal, wenn dir das mit der Ehe überhaupt nicht passt, dann heiratest du halt nicht. Ja?
Ja.
So. Das heißt, ich kann schon ein bisschen adjustieren und modellieren, aber jetzt eben so wirklich so wichtige Sachen kann ich jetzt nicht komplett ausschließen. Und es gibt, also das ist immer im Fluss, auch die Rechtsprechung zu Eheverträgen. Und gerade vor kurzem hat es auch eben sozusagen ein höchst gerichtliches Urteil gegeben, das gesagt hat, naja, wenn ein Ehepartner mehr als die Hälfte verkürzt wird, dann kann es schon sein, dass der Vertrag angepasst wird. Das heißt, ich sollte bei Eheverträgen ganz grundsätzlich, also zu hart verhandeln ist vielleicht weder menschlich oder weder für die Beziehung zu positiv noch sozusagen für den Vertrag, weil wenn ich jetzt, ich versuche das jetzt Leuten oft so zu erklären, wenn ich eine Regelung finde, die ich am Stammtisch irgendwo erzähle und dann würden alle sagen, um Gottes Willen, da hast du aber gescheit über den Tisch gezogen, das würde ich nicht machen, weil das hält vielleicht nicht. Ja? Ja. Und also erstens einmal kann das natürlich auch der Beziehung irgendwie schaden, wenn jetzt der andere dann sich solche Vorstellungen macht. Und andererseits ist es vielleicht dann eben auch gar keine richtige Absicherung. Und ich denke mir halt schon, also ich habe schon Verträge gesehen oder auch so Vertragswünsche von Leuten gehört, wo ich mir gedacht habe, das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Also wenn ich so zum anderen stehe, wieso will ich dann den überhaupt heiraten? Weil offensichtlich mögen sich die kein Stück.
Ja, man muss da vorsichtig sein. Ich habe mir nur gedacht, dass ich gerne in meinem Vertrag, glaube ich, drinnen stehen hätte, dass meine Ersparnisse sind.
Ist dann aber natürlich vice versa auch so.
Ja, auch genau. Also ich würde auch nicht, also das ist wirklich etwas, also ich finde, die Ersparnis ist was anderes mit Kindern. Ich finde, das ist halt, weil ich eben einfach sehe, dass manche Parts nicht so, ja, sparmausig sind, sage ich jetzt mal nett ausgedrückt, wie ich. Und aber auch nicht halt sich eine Zusatzausbildung leisten müssen. Also es ist ja.
Ich meine, was ich schon auch eben versuche, sozusagen jemandem zu sagen, manchmal kommen Leute und die haben fürchterlich große Sorgen und wollen sich eben quasi ganz wasserdicht absichern und das versuche ich dann auch zu erklären, das geht nicht. Ja? Also wenn man ganz fest Angst hat vorm Wasser, dann sollte man sich nicht auf ein Schlauchboot auf hohe See begeben. Ja?
Sondern einen Schwimmkurs buchen.
Naja, ja, und das sage ich ja schon, wenn sie in einem Schlauchboot auf hoher See sitzen, ist es natürlich besser, sie haben eine Schwimmweste an, als sie haben keine an. Aber am allerbesten wäre es, sie wären gar nicht dort. Ja, dann wären sie sicher nicht nass, wenn sie gar nicht in das Boot einsteigen. Ja.
Vielleicht ist es auch gescheiter. Aber danke dir auf jeden Fall für diese super informative und tolle Folge. Alle Infos zu deiner Kanzlei findet man bei uns in den Shownotes. Hast du noch so einen Satz, wo du sagst, welchen Fehler sollte man vermeiden, sagen wir es so?
Puh, das ist jetzt natürlich,
the
pressure is on. Ja. ich glaube eben, man sollte niemanden anderen mehr vertrauen als sich selbst. Also ich glaube, man sollte wirklich eben auch, wenn alles gut ist, man sollte eben nicht sozusagen dem anderen das Gelingen oder Nicht-Gelingen des eigenen Lebens umhängen. Und ein eigenes Recht ist immer besser, als auf den Goodwill von jemandem angewiesen zu sein. Deswegen schon irgendwie auch mit offenen Augen durchs Leben gehen.
Das ist wahre Worte, nicht nur für die Ehe oder Scheidung, sondern für auch generell Beziehungsgeschehen. Danke dir vielmals, dass du heute da warst.
Ja, ich sag danke. Es war sehr spannend.
Wie ich sag, bis dahin, Bussi, Baba.